Als ich so am Überlegen war, über was könnte ich denn predigen heute Morgen, da habe ich einen Anruf bekommen vom Marian und wir haben so ein bisschen geredet, er hat gefragt, wie geht's, und ich habe gesagt, ja, ich bin gerade dran zu überlegen, was denn dran wäre zum Predigen. Und er hat gemeint, ja, er hat doch mal so eine Abfrage gemacht darüber, was ihr euch so an Predigtext und an Predigtthemen wünscht, und da war eins davon, war das Thema Angst und Zweifel. Und weil wir in der Bibelstunde am Mittwoch davor auch über den Thomas, über den sogenannten ungläubigen Thomas auch geredet haben, der ja auch daran gezweifelt hat, dass Jesus wirklich auferstanden wäre, habe ich gedacht, das wäre doch vielleicht auch ein Thema dann für heute Morgen. Und deswegen möchte ich genau darüber heute mit euch nachdenken, darüber, wie Jesus mit Angst und Zweifel der Jünger umgeht. Und dazu dürft ihr gerne den Text in Johannes 20 aufschlagen, Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Also Johannes 20, 19 bis 29. Als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, Abend geworden war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, bald sie den Herrn sahen. Dann sagte er nochmals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende auch ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der auch den Namen Zwilling führt, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger teilten ihm nun mit, wir haben den Herrn gesehen. Er aber erklärte ihnen, wenn ich nicht das Nägelmal in seinen Händen sehe und meine Finger in das Nägelmal und meine Hand in seine Seite lege, werde ich es nimmer mehr glauben. 8 Tage später befanden sich seine Jünger wieder im Hause und diesmal war Thomas bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat mitten unter sie und sagte, Friede sei mit euch. Darauf sagte er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh dir meine Hände an. Dann reiche deine Hand her und lege sie mir in die Seite und sei nicht ungläubig, sondern werde gläubig. Da antwortete ihm Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte ihm, weil du mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Selig sind die, welche nicht gesehen haben und doch zum Glauben gekommen sind. Ja, das Thema der Predigt, wie geht Jesus mit Angst und Zweifeln der Jünger um? Und die 2 Punkte sind dann leicht ersichtlich. Erstens Angst und zweitens Zweifel. Und wenn wir so über Angst nachdenken, dann wird uns eigentlich deutlich, Angst ist für unser Leben hier auf dieser Erde von großer Bedeutung. Denn in gewissen Situationen ist Angst durchaus angebracht. Es ist gut, wenn wir Angst haben, wenn wir vor einem Abgrund stehen und nicht noch den einen Schritt weitergehen. Es ist gut, wenn wir Angst haben, wenn unser Haus brennt und wir das Haus verlassen. Es ist gut, wenn wir Angst haben, wenn jemand eine gefährliche Infektionskrankheit hat. Weil diese Ängste führen dazu, dass wir entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen können und für dieses Leben in dieser gefallenen Welt, in der wir eben leben, da ist Angst insofern nützlich, weil es uns helfen kann, Gefahren aus dem Weg zu gehen oder Gefahren zu vermeiden, beziehungsweise uns in Gefahr richtig zu verhalten. Aber natürlich gibt es auch Ängste, die uns in gewisser Weise lähmen können. Es gibt Angst vor der Zukunft, vielleicht auch Angst vor dem Arztbesuch, weil ich Angst vor der Diagnose habe, Angst um meine eigene Sicherheit und so weiter. Und von den Jüngern, wo wir jetzt hier in Johannes 20 lesen, da lesen wir auch davon, dass sie Angst hatten. Sie hatten Angst vor den Juden, deswegen haben sie die Türen fest verschlossen in dem Gebäude oder in dem Raum, wo sie sich versammelt haben. Warum hatten sie Angst vor den Juden? Ich denke, der Grund liegt auf der Hand. Jesus war 3 Tage vorher hingerichtet worden. Und die Befürchtung von den Jüngern war sicherlich nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass sie gedacht haben, jetzt sind wir die Nächsten, die jetzt verhaftet werden und auch hingerichtet werden. Unseren Herrn haben sie geschnappt und uns werden sie als Nächstes schnappen. Also in gewisser Weise war diese Angst durchaus berechtigt. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass zu diesem Zeitpunkt, als Johannes das hier berichtet, die Jünger bereits wussten, dass das Grab von Jesus leer war. Wir haben gelesen, an jedem ersten Tag der Woche, also es war der Tag, an dem Jesus am Morgen bereits auferstanden war, Maria Magdalena ist zum Grab gekommen und hat gesehen, das Grab ist leer. Sie hat Petrus und Johannes informiert, die waren auch am Grab, haben auch gesehen, das ist leer. Maria Magdalena hat danach noch eine Erscheinung von Jesus. Jesus ist ihr leibhaftig erschienen und sie ist zu den Jüngern gekommen, hat ihnen das verkündigt, der Herr lebt, er ist auferstanden. Also dieses Wissen hatten sie bereits, die Jünger, und trotzdem schwanken sie irgendwie noch. Trotzdem haben sie immer noch Angst. Und ich kann mir gut vorstellen, wie diese Stimmung bei ihnen war, da oben in diesem Saal, wo sie sich eingeschlossen haben. Johannes berichtet uns sogar, dass er ja auch selber am Grab war und bereits zum Glauben gekommen ist, als er das leere Grab und die zusammengelegten Grabtücher gesehen hat. Steht alles ein bisschen weiter vorne im Johannesevangelium Kapitel 20. Und so ist die Stimmung da in diesem Obersaal sicherlich hin und her geschwankt. Auf der einen Seite Angst vor den Juden, auf der anderen Seite Hoffnung. Auf der einen Seite wollen sie glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt. Auf der anderen Seite hatten sie immer noch diese schrecklichen Bilder im Kopf von der Verhaftung von Jesus und von seiner Hinrichtung. Und ich glaube, dass unsere Stimmung oft ja auch ähnlich ist, wenn wir über unsere eigenen Ängste so nachdenken, dass es auch so zwischen Angst und Hoffnung schwankt. Wir wissen, Jesus lebt, aber wir wissen auch, dass nächste Woche diese große Rechnung fällig ist und dass unser Konto jetzt schon überzogen ist. Wie soll das gehen? Wir wissen, Jesus hält mein Leben in seiner Hand. Und trotzdem haben wir manchmal Angst davor, was als Nächstes politisch entschieden wird. Wir wissen, Gottes Wege sind immer gut. Und trotzdem haben wir immer wieder Angst davor, uns ihm völlig auszuliefern. Und so ist es oft so ein Schwanken zwischen Angst und Vertrauen, zwischen Furcht und Hoffnung. Zumindest ist es in meinem Leben so und vielleicht geht es euch ja ähnlich. Und dann mitten in dieses Schwanken der Jünger zwischen Angst und Hoffnung, da tritt Jesus mitten hinein in diese Angst. Sie haben ihm nicht mal die Tür aufgemacht und trotzdem steht er plötzlich mitten im Raum. Und ich finde es so schön, wie Jesus da auf einmal da ist und das Erste, was er sagt zu seinen Jüngern ist, Friede sei mit euch. Und die Jünger, wenn ich mir das so vorstelle, wie gesagt, ich habe eine bildliche Fantasie und eine blühende Fantasie, dann stehen die da und können das erst gar nicht begreifen. Was ist denn jetzt los? Da steht einer und sagt auf einmal, Friede sei mit euch. Das hört sich an wie Jesus, aber der ist doch tot. Wie soll das funktionieren? Und dann zeigt Jesus ihnen seine Wunden. Er zeigt ihnen die Löcher in seinen Händen. Er zeigt ihnen die Verwundung an der Seite, wo der Soldat mit dem Speer hineingestochen hat. Und da begreifen sie es. Und Johannes berichtet dann sehr nüchtern und sachlich, da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Aber das muss natürlich eine total überwältigende Freude gewesen sein, eine jubelnde Freude. Und nicht nur so, ach ja, schön, dass du da bist, sondern ich glaube, das war eine unbeschreibliche Stimmung. Dass der, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt haben und wo ihre Hoffnung ja mit dem Tod Jesu brutal enttäuscht wurde, der ist auf einmal wieder da und ihnen wird in diesem Moment deutlich, Mensch, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, er ist wirklich der, der er gesagt hat, er ist wirklich der Messias. Jesus zeigt ihnen seine Wunden Natürlich erstmal deshalb, um zu zeigen, er ist wirklich der, der gekreuzigt wurde, um zu beweisen, er ist es wirklich und nicht irgendein anderer. Aber diese Wunden haben noch eine tiefere Bedeutung. Weil diese Wunden sind die Grundlage, dass er ihnen überhaupt Frieden zusprechen kann, dass es überhaupt Frieden geben kann. Durch Jesu Tod am Kreuz wird für denjenigen, der ihm vertraut, Frieden mit Gott möglich. Wir sind dann nicht mehr Feinde dieses heiligen Gottes, von dem wir im Hebräerbrief lesen, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Also keiner, den man eigentlich gerne als Feind hat, sondern wir sind dann Kinder Gottes. Dieser heilige Gott wird zu unserem Vater dadurch, dass Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Und wir haben dann einen echten Frieden mit Gott, nicht nur einen Waffenstillstand. Und damit ist die größte Ursache für unsere Angst beseitigt. Unser Leben hat dann ein neues Ziel. Wir gehen dann nicht mehr der ewigen Verdammnis entgegen, sondern der ewigen Herrlichkeit. Und das ist die größte Angst, die die Menschen eigentlich haben müssten, die sie aber oft verdrängen, dass sie auf diese Begegnung mit dem heiligen Gott zugehen und ohne einen guten Anwalt keine Chance haben, vor ihm zu bestehen. Aber Gott hat dieses Problem für seine Kinder gelöst. Alle, die Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben, die dürfen zu diesem heiligen Gott Vater sagen und haben Frieden mit Gott. Und wenn Gott dieses größte Problem, das wir nie hätten selbst lösen können, für uns gelöst hat, dann kann er auch alle anderen Probleme lösen, die wir haben. Der Gott des Friedens, der möchte uns auch seinen Frieden geben. Und da merkt ihr, da haben wir jetzt schon wieder eine gewisse Spannung irgendwo, weil nachdem wir uns bekehrt haben, da fallen ja nicht plötzlich alle Ängste und alle Befürchtungen einfach so von uns ab. Vielleicht für einige Zeit, aber irgendwann kommen doch wieder Sorgen und Ängste. Und Jesus selbst hat seinen Jüngern ja auch gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist so, ist ein Fakt. In der Welt habt ihr Angst. Und er sagt dann nicht, in der Welt habt ihr Angst, seht zu, wie ihr damit zurechtkommt. Sondern er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist die Spannung, in der wir leben als Christen. Auf der einen Seite die Angst, auf der anderen Seite die Gewissheit, Jesus ist größer. Durch Jesus kommt oder wird unseren Ängsten eine viel größere Realität gegenübergestellt. Er gibt uns Mut und Frieden. Und das heißt nicht, dass dann auf einmal alle Ängste wie weggeblasen wären. Aber wir begreifen dann, dass es etwas Wichtigeres gibt als unsere Angst, etwas Größeres als unsere Angst. Jemanden, der unsere Angst besiegt hat. Und somit ist der Friede, den Jesus hier den Jüngern zuspricht, nicht einfach die Abwesenheit von Angst, sondern das Bewusstsein, dass etwas anderes wichtiger ist als unsere Angst. Und zwar nicht nur etwas anderes, sondern jemand anderes. Wenn man so in der Bibel liest, dann stolpert man ja immer wieder über diese Aussage, fürchte dich nicht. Findet man auch ganz oft auf irgendwelchen Kalenderblättern oder Postkarten, die man so zugeschickt bekommt, fürchte dich nicht und dann geht es irgendwie weiter. Und das sagt Gott ganz, ganz oft zu seinem Volk Israel. Er sagt es zu Abraham, er sagt es zu Isaak, er sagt es zu Mose, er sagt es zu Josua. Und in den allermeisten Fällen, wo Gott sagt, fürchte dich nicht, da hat er auch eine Begründung dafür. Da schiebt er was hinterher, warum wir uns nicht fürchten sollen. Ich möchte nur beispielhaft einmal aus 5. Mose 31, Vers 6 vorlesen, wie es da weitergeht. Da spricht Gott, seid mutig und stark, fürchtet euch nicht und seid ohne Angst vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, zieht selbst mit dir. Er wird dir seine Hilfe nicht versagen, und dich nicht verlassen. Durch Gottes Gegenwart haben wir also der Angst etwas entgegenzusetzen und in Jesus haben wir Frieden mit Gott. Aber dieser Friede, den uns Gott gibt, den uns Jesus gibt, der ist nicht nur für uns selbst bestimmt, sondern dieser Friede Gottes, der soll in die Welt getragen werden. Und deshalb sagt Jesus direkt, nachdem er seinen Jüngern diesen Frieden zuspricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende auch ich euch. Und scheinbar ist es so, dass die Antwort auf die Angst der Jünger auch darin besteht, dass sie in Jesu Namen ausgesandt werden, um Frieden, um diesen Frieden weiterzugeben, den er ihnen bereits gegeben hat. Indem sie also anderen von Gottes Friedensangebot erzählen, überwinden sie ihre Furcht. Und in ihrem Hingehen zeigt sich, dass der Friede Jesu wirklich stärker ist als ihre Angst. Weil dann später, nach Pfingsten, in der Apostelgeschichte, da sehen wir dann, dass die Jünger mit großer Freiheit und mit großem Mut das Wort Gottes verkünden. Und zwei von diesen Jüngern, Petrus und Johannes, die sich hier noch mit eingeschlossen haben, mit den anderen Jüngern zusammen, die stehen ein paar Wochen später vor dem Hohen Rat und sagen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir unsererseits können es ja unmöglich unterlassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist also ein riesiger Wandel, der da vonstatten geht bei den Jüngern, wie sie ihre Angst überwinden. Weil sie Jesus gesehen haben, der ihnen Frieden zugesprochen hat, weil er sie ausgesandt hat und ihnen seinen Heiligen Geist gegeben hat, deswegen können sie jetzt voller Mut vor dem Hohen Rat stehen und sich ganz frei und offen zu ihrem Glauben bekennen. Der Friede Gottes hat ihnen hier geholfen, die Angst zu überwinden. Und weil Jesus damals bei den Aposteln stärker war als ihre Furcht, deswegen glaube ich, dass er auch heute noch stärker ist, weil sich Jesus nicht verändert hat in der Zwischenzeit. Jesus ist also größer als die Angst, er gibt uns Frieden, aber Jesus ist auch größer als die Zweifel. Und das ist der zweite Punkt, die Zweifel. Auch Zweifel gehören ja zu unserem Leben dazu und auch Zweifel können genauso wie die Ängste manchmal ganz nützlich sein. Wenn ihr einen E-Mail-Account habt und den schon länger die E-Mail-Adresse habt, dann kriegt ihr bestimmt ab und zu auch solche Mails von irgendeinem entfernten Verwandten, der behauptet, dass er im Sterben liegt und ganz, ganz, ganz viel Geld hat und nicht weiß, was damit machen soll. Und er würde gerne dir jetzt genau 1,5 Millionen US-Dollar überweisen. Du musst nur deine Kontonummer angeben. Ja, da sind dann Zweifel doch angebracht. Und da helfen mir dann diese Zweifel, weil ich denke, oh hoppla, ich glaube, der hat doch nicht so Gutes im Sinn. Aber dann gibt es auch wieder Zweifel, die sind eigentlich nicht angebracht und die plagen uns doch in unserem Leben. Es gibt Zweifel an unserem Glaubensleben, die sehr zermürbend sein können. Und ich habe in der Vorbereitung auch noch eine Predigt angehört, die habe ich davor schon mal angehört, vom Hans-Peter Reuer. Ist ja leider 2013 tödlich verunglückt. Das war der Leiter vom Tauernhof von den Fackelträgern in Österreich. Und der hat eine, finde ich, sehr gute Predigt zu dem Thema Zweifeln gehalten. Also ja, könnt ihr einfach mal suchen, bei YouTube findet ihr es ganz leicht. Hans-Peter Reuer, Predigt, Zweifel. Gibt es, glaube ich, zwei oder drei sogar, die ihr gehalten habt, aber sind alle vom Inhalt ungefähr gleich. Und da hat er sehr gute Gedanken drin. Und ja, manches, was ich heute sage, habe ich auch bei ihm in seiner Predigt gehört. Und immer wieder zweifeln wir Christen ja. Wir zweifeln vielleicht daran, ob Gott wirklich gut ist. Und wenn Gott wirklich gut ist, warum gibt es dann so viel Leid in dieser Welt? Oder meint Gott es auch wirklich gut mit mir? Und wenn ja, warum erhört er meine Gebete nicht? Ist die Bibel wirklich zuverlässig? Gibt es Gott überhaupt? Oder treffen wir uns hier jeden Sonntag nur, um uns gegenseitig eine Gehirnwäsche zu verpassen? Wie ist es mit meinem eigenen Leben? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Mit dem, was ich tue, ist das wirklich sinnvoll und wertvoll? Ich weiß nicht, ob ihr solche Zweifel kennt. Ich kenne sie auf jeden Fall. Und manchmal beschäftigen sie mich mehr, manchmal beschäftigen sie mich weniger. Und vielleicht hat mich gerade deshalb dieser Abschnitt von Thomas hier auch so angesprochen, weil Jesus hier so liebevoll mit den Zweifeln von Thomas umgeht. Weil Thomas hat ja doch mächtige Zweifel an dem, was da geschehen ist. In Vers 25, da berichten ihm seine engsten Freunde, also die Männer, mit denen er die letzten 3 Jahre gemeinsam mit Jesus durch Israel gezogen ist: Wir haben den Herrn gesehen. Das haben sie bestimmt nicht nur teilnahmslos irgendwie erzählt, sondern so voller Freude: Jesus lebt, Mensch Thomas, der Herr ist auferstanden. Und der Thomas sagt: Nö, glaube ich euch nicht. Wenn ich nicht das Nägelmal in seinen Händen sehe und meine Finger in das Nägelmal und meine Hand in seine Seite lege, werde ich es nimmermehr glauben. Er will also handfeste Beweise. Er ist in diesem Punkt ein hartnäckiger Zweifler. Und wenn dich in deinem Christenleben manchmal auch Zweifel plagen, kannst du hier zum Thomas schauen, du bist nicht allein. Und was macht Jesus mit Thomas und seinen Zweifeln? Er macht erstmal gar nichts. Er lässt den Thomas 8 Tage lang in diesen Zweifeln ausharren. 8 Tage lang schwebt der Thomas zwischen Hoffen und Bangen. Einerseits das Zeugnis seiner Freunde, Jesus lebt. Auf der anderen Seite sein nagender Zweifel, wie kann das möglich sein? Und für Jesus wäre es ja kein Problem gewesen, dem Thomas noch am selben Tag zu erscheinen. Er hätte ihm einfach eine Privataudienz geben können. Aber er tut's nicht. Er wartet 8 Tage lang, bis er Thomas aus seinen Zweifeln befreit. Warum unser Herr das so gemacht hat, darauf finden wir hier im Text keine Antwort. Aber sicherlich hat er eine gute Absicht damit gehabt. Und daran sehen wir, auch mit unseren Zweifeln und dem, was uns so bedrückt, Jesus greift nicht immer gleich ein, obwohl er das sicherlich könnte, obwohl er es auf jeden Fall könnte. Und wir wissen nicht, warum er nicht gleich eingreift. Aber das heißt auf gar keinen Fall, dass er uns vergessen hat. Das heißt auch nicht, dass er seinen Charakter verändert hätte. Nein, Jesus ist und bleibt gut und liebevoll, auch wenn wir ihn mal nicht verstehen. In der Jugend stellen wir zurzeit ein neues Liederbuch zusammen oder so eine Liedersammlung. Und da ist ein Lied drin, das hat mich recht angesprochen, das kannte ich davor nicht. Das heißt Trust in You. Ist auf Englisch, ich habe es versucht zu übersetzen. Da heißt es im Refrain nämlich: Wenn du die Berge nicht versetzt, die ich von dir versetzt haben möchte, wenn du die Wasser nicht teilst, durch die ich gehen möchte, wenn du mir keine Antworten gibst, obwohl ich zu dir rufe, dann will ich dir vertrauen. Ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen. Und ich glaube, Thomas war auch einer, der vertrauen wollte. Der war keiner, der gezweifelt hat aus Freude am Zweifeln. Es war kein Spötter, der sich mit seinem Zweifeln, seiner Kritik über andere erhoben hat. Sondern er war einer, der ein heißes Verlangen danach hatte, wirklich Gewissheit über die Auferstehung zu haben. Der wusste, was da dranhängt an dieser Auferstehung. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist er wirklich der Messias. Dann ist er wirklich der, der von sich behauptet hat zu sein. Das war Thomas, denke ich, durchaus bewusst. Und deswegen wollte er echte Gewissheit haben, wollte handfeste Beweise. Und damit hat er auch nichts Falsches verlangt. Weil die anderen Jünger, die hatten Jesus ja genau so gesehen. Und auch bei ihnen kam erst dann die richtige Freude auf, als Jesus ihnen seine Wunden zeigt. Und deswegen den Apostel Thomas als den ungläubigen Thomas abzustempeln, halte ich für ein bisschen ungerechtfertigt. Natürlich glaubte er am Anfang nicht, aber die anderen haben davor ja auch nicht geglaubt, bevor sie Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Und damit Thomas auch als, sag mal, vollwertiger Apostel gelten konnte, da da war es eigentlich sogar die Voraussetzung, dass er den Auferstandenen sieht. In Apostelgeschichte 1, Vers 21, da wird dann später darüber berichtet, wie die Apostel einen Apostel nachwählen, weil Judas ja nach dem Verrat Selbstmord begangen hat. Sagen sie, da muss einer diesen Platz einnehmen von Judas. Und da gibt es bestimmte Voraussetzungen. Da heißt, so muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Zeuge der Auferstehung. Also dazu muss ich den Auferstandenen gesehen haben. Oder später in Apostelgeschichte 2, Vers 32, als Petrus die Pfingstpredigt hält, da berichtet er auch von Jesus, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Und auch Paulus macht in 1. Korinther 15 dann klar, dass der auferstandene Jesus allen Aposteln erschienen ist. Das hat auch den Apostel mit ausgemacht, dass er den auferstandenen Herrn gesehen hat. Und hätte Thomas Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, dann hätte er nicht im selben Maß wie die anderen Apostel seine Auferstehung bezeugen können. Und wir wissen, die meisten der Apostel sind im Märtyrertod gestorben. Und die waren bereit, für diese Sache in den Tod zu gehen. Und das waren sie auch deswegen, weil sie den Auferstandenen wirklich gesehen haben. Die wussten, er ist wirklich auferstanden. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Und für diese Wahrheit bin ich bereit, alles aufzugeben. Auch mein Leben. Und dass Thomas keine Freude an seinem Zweifel hat, sehen wir auch daran, dass er sich trotz seiner Zweifel nicht von den anderen Jüngern abwendet, sondern er bleibt in Gemeinschaft mit ihnen. Und dann eine Woche später ist er mit ihnen zusammen und Jesus erscheint den Jüngern. Und dieses Mal ist der Thomas, ja, wie gesagt, mit dabei. Und wieder grüßt Jesus sie mit dem bekannten Gruß, Friede sei mit euch. Und dann wendet er sich direkt an Thomas. Hier sind meine Wunden, fass sie an. Aber als Thomas seinen Herrn sieht und ihn hört und die Wunden sieht, da braucht er diesen letzten Beweis gar nicht mehr. Er muss seine Hand nicht mehr in dieses Nägelmal legen, er muss seine Hand nicht mehr an die Seite von Jesus legen, sondern er erkennt ihn. Er merkt, Jesus kennt meine Zweifel. Er weiß darum, was ich gesagt habe. Und bei Thomas sind ab diesem Zeitpunkt, als Jesus ihm so liebevoll entgegenkommt, sind alle Zweifel bei ihm verflogen. Mein Herr und mein Gott. Und für mich bedeutet das, mein Herr Jesus kennt auch meine Zweifel. Und er kann sie mir in Sekundenbruchteilen nehmen, wenn er möchte. Und wenn er es nicht tut, dann hat er sicherlich einen Plan damit. Aber gerade weil er meine Zweifel kennt, darf ich sie ihm auch offen eingestehen. Ich muss sie nicht verstecken und so tun, als ob die Zweifel nicht da wären. Er kennt mich sowieso. Und er ist auch nicht beleidigt, wenn ich ihm das sage. Sondern ich glaube, es ehrt ihn gerade dann, wenn wir auch trotz unserer Zweifel zu ihm kommen. Wenn wir ihm trotz allem vertrauen wollen, auch dann, wenn er die Berge gerade nicht versetzt, die wir gerne versetzt hätten. Dann, wenn er unsere Gebete nicht beantwortet, die wir so gern beantwortet hätten. Manchmal, da geht es mir so wie diesem Mann in Markus 9, wo ja, er seinen besessenen Sohn zu Jesus bringt und die Jünger den zuerst nicht heilen können und er dann zu Jesus geht und ihn darum bittet oder ihn auffordert, seinen Sohn zu heilen und Jesus sagt zu ihm, alles ist dem möglich, der Glauben hat. Und dann sagt dieser Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und daraufhin heilt Jesus den Sohn und das macht mir Mut, dass ich mit dem, was mich beschäftigt, auch mit meinem Zweifel, mit meinen Sorgen, mit meinen Nöten, darf ich zu ihm kommen und Jesus wirft mich nicht hinaus. Jesus geht mit der Angst und den Zweifeln seiner Jünger sehr liebevoll und sehr verständnisvoll um. Und deshalb dürfen wir uns auch an ihn wenden mit unseren Ängsten und mit unseren Zweifeln. Amen.